Ja, also ich habe euch was mitgebracht, was auch von der Form dieser Predigt ein bisschen anders ist wie sonst. Ich lese heute nicht einen Text und sage dann was dazu, sondern ich lasse das so Hand in Hand gehen, weil sonst kommen wir nicht durch. Der Text ist sehr lang, aber es ist einer meiner Lieblingstexte. Ich muss noch den Yasin vorstellen, das habe ich noch vergessen in der Vorrede, aus Afghanistan. Er wohnt in Staßfurt, seit 3 Jahren ist er in Deutschland, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Wir tun uns noch ein bisschen schwer in der Kommunikation. Aber er spricht Farsi. Also unterhaltet euch mit ihm, alle, die Farsi sprechen, nachher. Ja? Er sitzt hier ganz unauffällig in der Ecke. Und seine Frau ist heute in Magdeburg bei der Tochter. Und ja, wir haben uns letzte Woche in Staßfurt kennengelernt, wo ich auch ab und zu bin, in der landeskirchlichen Gemeinschaft zum Predigtdienst. So, jetzt geht's also los. Der Knecht als Brautwerber habe ich das überschrieben. Manch einer weiß schon, um welchen Text es geht. Da ist ein Knecht unterwegs, um eine hübsche junge Frau zu finden, die stellt sich dann später heraus, heißt Rebecca. Da steht ja schon alles. Okay. Irgendwie ist es jetzt alles so lang gezogen bei euch. Aber ist okay. Zu Beginn möchte ich noch kurz beten. Himmlischer Vater, danke, dass ich ja, dein Wort hier verkünden darf. Ich habe diese Gnade, dieses Vorrecht nicht verdient, aber ich danke dir, dass du mich gebrauchen möchtest und ich bitte dich, dass es dein Wort ist, das ich hier weitergeben darf. Schenk bitte Segen, Gnade und auch diesen Willen zu tun, über was wir reden, Herr, von dir, beim Reden und beim Hören. Danke, Herr. Amen. Ja, der Knecht als Brautwerber. Ein Text über geduldige Menschen und ein Text zum Thema Führung. Es ist nun so, mein Lieblings- oder einer meiner Lieblingstexte, ganz viele Lieblingstexte stehen zum Beispiel in den Johannesbriefen, aber ich sage mal, einer meiner Lieblingstexte ist es tatsächlich, aber gar nicht mal wegen dem, was ich heute sage, sondern wegen der Botschaft, die da noch dahinter steht. Aber dazu werde ich heute gar nicht mehr kommen. Wenn ihr wollt, bringe ich das dann irgendwann, wenn ich wiederkomme. Heute schauen wir uns einfach mal den Text an sich an. 1. Mose 24, die Verse 1 bis 65. Es ist jetzt schon 3/4, also ihr müsst noch ein bisschen durchhalten. Und wie gesagt, wir gehen das Stück um Stück jetzt einfach mal durch, also ein bisschen anders heute. Abraham, Vers 1. Wie macht ihr das hier? Ah ja, so nach und runter. Gut. Abraham war alt und hochbetagt und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. Ja, wir wissen so aus dem Drumherum, aus der Vorgeschichte, Abrahams Frau Sarah war gestorben bereits. Natürlich gab es Trauer, aber es gab auch Sorge um die Segenslinie. Abraham hatte ja diesen großen Segen von Gott bekommen, mit dem Volk, das ihm verheißen war. Und er wusste nun, dass Isaak, also der war schon da, ne? Seine Frau war ja schließlich auch schon gestorben, den Isaak gab es schon, den verheißenen Sohn, und der sollte zu einem großen Volk werden. Aber nun war dieser Bursche schon 40 Jahre alt und immer noch Junggeselle. Im Orient war es offensichtlich üblich, dass die Eltern eine Frau auswählen. Das gibt es auch heute noch in manchen Ländern dort. Vielleicht können die iranischen Geschwister dazu auch was sagen. Von meinem Sohn Christian, der hat erzählt von einem Kommilitonen, also einem Mitstudenten. Er studiert in Erfurt, beziehungsweise er studierte. Er ist diese Woche fertig geworden mit dem Studium. Und da hat er erzählt von einem pakistanischen Studenten. Und der wollte es, dass seine Eltern für ihn eine Frau suchen. Also es ist nicht so, dass das denen immer übergestülpt wird, sondern das ist so in der Kultur, und wenn die Eltern ihre Kinder kennen, kann das durchaus segensreich sein, also zu einem Ergebnis führen, wo wirklich Liebe, die Liebe durchträgt, ich formuliere es mal so. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist, aber Christian hat erzählt, der will das, der erwartet das von seinen Eltern. Also wir dürfen das nicht immer so negativ sehen, denke ich mal. Das wird oft negativ sein, sicherlich, aber vielleicht nicht immer. Gut, es war jedenfalls so, dass die Eltern sich da gekümmert haben. Nun, es war nur noch der Vater, der Abraham, da. Sicherlich war es im Umfeld, in Kanaan, wo sie da gelebt haben, viele attraktive Frauen gegeben haben. Aber der Abraham, Segenslinie, er wollte ja eine gläubige Frau auswählen. Eine, die diesen Gott, an den er glaubt, von dem er so viel erlebt hat, mit dem er so viel erlebt hat, die diesen Gott kennt. Und ja, er selbst war man kann so davon ausgehen, dass er so etwa 100 schon war, 100 Jahre alt. Und nein, 100 Jahre alt, als er Isaak geboren wurde, also nun bereits 140 Jahre alt. Und da kann er schlecht so eine Reise machen in irgendein Land, wo es eine gläubige Frau gibt. Die hat er vermutet bei seinen Verwandten in Haran, also weit weg. Und so schickt er seinen treuen Großknecht. Und jetzt geht es weiter im Vers 2. Und er sprach, also keine Angst, ich mache nicht zu jedem Vers so eine lange Vorgeschichte drumherum. Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand, lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaanitern, unter denen ich wohne, sondern dass du ziehst in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und nimmst meinem Sohn Isaak dort eine Frau. Ja, jetzt gibt es immer wieder Diskussionen, wer war denn dieser Knecht? Das Interessante ist, und ich glaube, das ist kein Zufall, dass der Knecht nicht namentlich genannt wird. Ansonsten eigentlich in den allermeisten Situationen in der Bibel werden immer Namen genannt, aber hier nicht, kein Name genannt. Das hat mit dem zu tun, was ich hinter dieser Geschichte sehe. Das schaffe ich aber heute nicht mehr, allein aus Zeitgründen. Er wollte ja irgendwann mal Kaffee trinken und ein bisschen reden miteinander, vielleicht sogar nach Hause gehen dann, ja, kann ja auch sein. Viele Ausleger gehen davon aus, dass es Eliezer war. Da deutet sicherlich vieles darauf hin. Also es wird ein Knecht namentlich erwähnt, ein paar Kapitel vorher, 1. Mose 15 wird er erwähnt. Und da kommt heraus, da war also der Isaak noch nicht da, und da betet Abraham ganz inständig zu Gott und sagt, Gott, was ist los, ich habe immer noch keine Nachkommen von dir. Und wenn das so weitergeht, dann wird mein Erbe, mein Knecht Eliezer sein. Also dieser Knecht wäre der Alleinerbe gewesen. Aber das ist nun schon viele Jahre vorher gewesen. Also es ist nicht sicher, dass er überhaupt noch gelebt hat. Ja? Also wir wissen es nicht, ob es der Eliezer war. Es wird immer wieder vermutet. Wenn, dann wäre er auch schon vielleicht 80 oder älter, also auch sehr betagt für eine weite Reise. Also es spricht auch ein bisschen was dagegen. Wir müssen es einfach so stehen lassen. Wenn er es war, oder auch wenn es nicht war, wenn es schon Nachfolger gegeben haben sollte, er wäre Alleinerbe gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Der eigentlich alles, Abraham war reich, er hatte viele Güter, der eigentlich alles geerbt hätte, geht jetzt hin und sucht jemanden, der das dann erben wird. Also er sucht für jemanden, der das erben wird, eine Frau. Ja, so rum. Und das ist schon ein großer Auftrag und man könnte vielleicht vermuten, naja, eigentlich müsste ein bisschen Neid da sein, aber das sehen wir überhaupt nicht hier. Also dieser Knecht ist so treu, dass er sagt, jo, er hat mir zwar mein Erbe in Anführungsstrichen weggenommen, er kriegt das alles, aber ich bin der Diener. Ich bin nur meinem Herrn verpflichtet, das zu tun, was er sagt, und ich gehe hin und hole die Frau für diesen Alleinerben. Eliezer, wenn er es denn war, heißt zu Deutsch, Gott ist Hilfe. Es gibt den deutschen Namen Gotthilf. Das wäre also jetzt so in der hebräischen Sprache dann quasi Eliezer. Ja, und das ist bei diesem Mann offensichtlich Programm. Er verlässt sich auch völlig auf die Hilfe von Gott, wie wir dann sehen werden. Der Knecht, Vers 5, es geht weiter, Vers 5. Der Knecht sprach zu ihm, also zu Abraham, wie, wenn das Mädchen mir nicht folgen will in dies Land, soll ich dann deinen Sohn zurückbringen in jenes Land, von dem ich ausgezogen bin, von dem du ausgezogen bist? Abraham sprach zu ihm, davor hüte dich, dass du meinen Sohn wieder dahin bringst. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich von meines Vaters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir zugesagt und mir auch geschworen hat, dies Land, in dem er jetzt lebt, dies Land will ich deinen Nachkommen geben, der wird seinen Engel vor dir her senden, dass du meinem Sohn dort eine Frau nimmst. Also, Abraham nimmt den Weg Gottes sehr ernst. Der Knecht wird nach Haran geschickt. Das ist ungefähr 700 Kilometer, so grob Richtung Norden von Kanaan aus gesehen, ein bisschen östlich noch. Und jetzt war er ja in Kanaan, ich sage mal dem heutigen Israel. Und diese lange Reise, also man fragt sich schon, für einen inzwischen möglicherweise 80 oder 80 Jahre alten oder älteren Knecht, auch beschwerlich, aber gut, damals waren die Leute fit. Abraham selbst ja immerhin schon 140. Und er will aber keine Kanaaniterin als Frau. Das war eine sehr heidnische Umgebung, sehr gottfern. Und das war ihm klar, das darf nicht sein. Wir können daraus auch diese Botschaft sehen, Gott will keine Mischehen. Also für uns heute, man erlebt es immer wieder, es ist schwierig, wenn Christen, die vom Herzen wirklich dem Herrn treu sein wollen, dann ungläubige Ehepartner haben. Es gibt immer wieder solche Fälle, manchmal klappt es, dass der Ehepartner tatsächlich Jesus irgendwann annimmt, aber da gibt es keine Gewähr dafür. Und eigentlich sollten wir nicht mit Ungläubigen an einem Joch ziehen, ja, das ist auch biblisch. Und sollten auch nicht unbedingt die Ehe als Missionsfeld sehen, ne? Und dann so denken, naja, wenn er dann bei mir ist, dann wird er oder sie schon zu Jesus finden. Es ist natürlich anders, wenn jemand in die Ehe geht und dann zu Jesus kommt, dann gilt die Ehe trotzdem, definitiv. Ja? Also dann können wir nicht sagen, ja, der ist nicht gläubig, ja, dann muss ich jetzt gucken, dass ich da irgendwie loskomme. Also das auch nicht. Gott untersagt Vermischung auch im Alten Testament in vielen seltsamen Geboten, die für uns heute so Wort für Wort nicht mehr gelten, die den Juden gegeben waren. Also so mit Kleidung aus verschiedenen Fäden verwebt und solche Dinge. Da gab es so einige Dinge, wo wir heute sagen, ja, warum das eigentlich? Ich kann das nur so interpretieren, dass Gott gegen diese Vermischung ist, dass er das damit auch wirklich deutlich machen wollte. Quasi am Beispiel, im täglichen Leben. Ja, wie war das mit dem anderen Sohn Abrahams? Gab er noch einen, der nicht der Verheißungslinie entsprach, den Abraham quasi erzwungen hat, auf Rat seiner Frau, ja, im Übrigen seiner Sarah, weil da kam kein Kind. Sie war ja, zunächst mal hatte man den Eindruck unfruchtbar, bis dann wirklich der Isaak kam. Und da gab es den Ismael, also der Sohn der ägyptischen Magd. Es war damals auch nicht so unüblich, wenn eine Frau kein Kind kriegen wollte, dass man dann eben ein Kind über die Magd bekommen hat. Und was hat der gemacht? Der nahm sich eine ägyptische Frau. Der hat auch nicht so lange geguckt. Isaak aber sollte keinesfalls eine Frau aus ungläubigem Hintergrund bekommen. Die Kanaaniter hatten ja schreckliche Bräuche auch. Wir lesen da einige Dinge so mehr oder weniger versteckt. Da gibt es so diesen Vers mit dem Zicklein in der Milch seiner Mutter kochen. Das ist ein solcher Brauch gewesen, ein heidnischer Brauch. Ich will das jetzt aus Zeitgründen nicht weiter erläutern, was dann diese dreimalige Aufforderung, dass man das nicht tun soll. Gott sagt das dreimal zu den Juden, dass sie diesen Brauch nicht übernehmen sollen, weil es ein heidnischer Brauch war. Das führte letztendlich über einige Zwischenstufen in den jüdischen Gesetzen, die sie sich selbst auferlegt haben, die also nicht auf Gott zurückgehen, sondern die sich daraus abgeleitet selbst auferlegt haben, zu diesen Koscher-Gesetzen heute, dass man keine Milchspeise mit Fleischspeise vermengt, selbst unterschiedliches Geschirr verwenden muss und so weiter. Also das war dann sicherlich zu weit gegriffen, so war das nicht gemeint. Es ging um diese heidnische Umgebung, der sie sich nicht aussetzen sollten. Ja, Abraham sagt dem Knecht Gottes Führung zu, er sagt, der Herr wird seinen Engel vor dir her senden, dass du meinem Sohn dort eine Frau nimmst. Vers 8, wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, so bist du dieses Eides ledig, nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Also die zukünftige Frau soll selbst entscheiden, ob sie mitkommen will oder nicht. Das ist eine Freiwilligkeit, die daraus spricht. Man könnte so sagen, eine arrangierte Ehe, okay, aber ohne Zwang. Will die Frau nicht mitkommen, so ist der Knecht von seinem Auftrag entbunden. Aber keinesfalls soll Isaak jedenfalls in eine heidnische Umgebung ziehen. Ich gehe mal davon aus, wenn der Isaak dann gesagt hätte, nee, die gefällt mir nicht, ne, dann wäre das auch freiwillig gewesen. Im Vers 9, da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor es ihm. Das ist so eine Schwurhandlung, wie sie da eben üblich war. Jesus sagt später, wir sollen nicht schwören, weil diese Schwurformeln waren völlig verkommen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja? Also das dürfen wir jetzt nicht sehen, dass jetzt da ein Widerspruch besteht zwischen Altem und Neuem Testament. Vers 10, so nahm der Knecht 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn. Und er zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und machte sich auf und zog nach Mesopotamien zu der Stadt Nahors. Nahor war der Bruder Abrahams, also die Verwandtschaft, die sucht er jetzt dort auf. Ja, jetzt gibt es gelegentlich Zweifel. Man kann ja im Internet so manche seltsamen Dinge finden. Zum Beispiel stand in der Süddeutschen Zeitung 2014 mal drin, kann ja nicht sein, da gab es doch gar keine Kamele. Also das ist doch bestimmt erlogen, es wird ja der Bibel immer wieder unterstellt, solche Dinge. Aber in der FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, stand am 8. Januar 2018, Kamele waren zur Zeit der Aedsväter durchaus bekannt. Also die Archäologie geht weiter, man hat sehr wohl da Spuren gefunden, dass Kamele sehr wohl sogar schon viel früher in diesem Gebiet bekannt waren. Jetzt geht es aber weiter, aber nicht in Ägypten. Und da habe ich mir gedacht, wo steht denn, dass die Rebekka in Ägypten war? Oder dass da irgendwas mit Ägypten gewesen sei? Also steht ja gar nicht da. Ne? Die 10 Kamele waren ja in Kanaan. Also fand ich schon seltsam. Man sucht dann immer in unseren Zeitungen irgendwas, in diesen kritischen Zeitungen, wo man dann doch wieder versucht, die Bibel auszuhebeln, aber liest dann nicht genau nach. Und jedenfalls war das dem Autor anscheinend nicht bewusst. Jedenfalls bringt er da Ägypten mit ins Spiel. Und vielleicht waren sie da auch bekannt und man weiß es nur nicht, nur nebenbei gesagt. Auf jeden Fall wissen wir, dass es Kamele gab. Die Reisedauer, man kann von etwa 2 Wochen ausgehen. Vers 11, da ließ er die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt. Ja, er war jetzt dort in Mesopotamien, in Haran angekommen. Er ließ die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt bei dem Wasserbrunnen des Abends, um die Zeit, da die Frauen pflegten, herauszugehen und Wasser zu schöpfen. Also Wasserschöpfen war Aufgabe der Frauen, eine sehr anstrengende Geschichte. Also Wasser ist ja schwer, wiegt immerhin 1 Kilo pro Liter und das waren immer mehrere Liter, die sie da sicherlich schöpfen und transportieren mussten. Das ist auch heute in vielen Gegenden so. Wir waren ja jetzt in Äthiopien da bei unseren Partnergemeinden und da sehe ich auch immer wieder gerade die Frauen rumlaufen mit schweren Kanistern mit Wasser und denke immer, oh Mann, manchmal laufen die Männer nebenher. Das ist, ich hoffe, dass es bei denen, die Christen geworden sind, nicht mehr ganz so ist. Vers 12, und er sprach, Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Da sehen wir diese Ergebenheit und diese wirklich Gottverbundenheit. Er betet. Siehe, es geht weiter, ja? Vers 12 war das, er betet, Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken. Und es sprechen wird, trinke, ich will deine Kamele auch trinken. Das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast. Und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Also er weiß nicht so recht, wie soll er das jetzt anstellen. Ich kenne niemanden. Alles fremde Leute hier. Ich habe einen Auftrag. Wo soll ich überhaupt ansetzen? Er ist also völlig, steht einfach da, ja, und weiß nicht, was nun passieren soll. Und er erwartet Leitung und Führung von Gott. Ich denke, man kann das jetzt nicht unbedingt als Zeichenforderung sehen, in dem Sinn, wie vielleicht ein Gideon, der da die Watte rauslegt oder wie wir das manchmal machen, dass wir irgendein Zeichen wollen. In Klammern, manchmal wissen wir genau, was Gott will und erwarten trotzdem noch ein Zeichen. Eine Zeichenforderung wäre, wenn er jetzt sagen würde, ja, wenn ein Mädchen rauskommt mit einer rosa Schleife im Haar, dann weiß ich, die ist es oder irgend sowas. Ja, das wäre eher jetzt so eine etwas, ja, nicht ganz so dem Umfeld entsprechende Zeichenforderung. Nein, es wird Herz und Verstand eingeschaltet. Er will ja, dass es ein dienstbereites Mädchen ist. Deswegen, es soll eine sein, die dann auch wirklich dienend sein möchte. Das Verhalten des Mädchens soll das anzeigen. Und ehe er ausgeredet hatte, Vers 15, ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka war, die Frau Nahors, da haben wir ihn wieder, des Bruders Abraham war und trug einen Krug auf ihrer Schulter. Also die Rebekka ist die Tochter des Neffen Abrahams. Ich bin bis heute noch nicht sicher, ob ich das richtig abgeleitet habe. Auf jeden Fall Verwandtschaft. Ich habe da immer meine Schwierigkeiten mit diesen Verwandtschaftsverhältnissen. Scheinen die Frauen, ja, könnt ihr es vielleicht bestätigen oder mich korrigieren. Die Frauen haben das immer besser drauf mit diesen Verwandtschaftsverhältnissen. Und das Mädchen war sehr schön von Angesicht. Eine Jungfrau, die von noch keinem Manne wusste, die stieg hinab zur Quelle und füllte den Krug und stieg herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach, lass mich ein wenig Wasser aus deinem Kruge trinken. Jetzt kommt das, was er angekündigt hat im Gebet. Und sie sprach, Trinke, Herr. Und eilends ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben. Und eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte allen seinen Kamelen. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie viel Wasser trinkt ein Kamel?
100 Liter.
Danke, das ist fast richtig, es sind bis zu 200 Liter. Also so habe ich so bei Wikipedia irgendwo gelesen, ja, das ist jetzt nicht immer so die wissenschaftliche Tiefe, aber ich denke da schon was dran, also mindestens 100 Liter. Und das in 15 Minuten übrigens, die sind da ganz fix, müsst ihr erstmal nachmachen, aber es sind ja keine Kamele. Dieser Wasservorrat reicht dann für 4 Wochen. Also vielleicht waren sie ja nicht ganz leer, ne? Sie sind ja nur 2 Wochen unterwegs. Vielleicht hat er auch nicht vollgetankt, kann ja auch sein. Übrigens können Kamele sogar Salzwasser trinken, also die sind da wirklich fit. Also wenn man voll tankt, 2000 Liter. Vielleicht waren sie nicht ganz leer und waren auch nicht ganz voll getankt, also so 500 Liter waren es wohl schon. Aber das ist schon krass. Ja. Aber zunächst stellen wir mal fest, ein Volltreffer, Gebetserhörung. Das Mädchen handelt genauso, wie es der Knecht im Gebet vor Gott als quasi gewünschte Wegweisung beschrieben hat. Nun, irgendwas zwischen 500 und 2000 Liter. Die Rebekka alleine war da sicher überfordert. Ich nehme mal an, dass die auch ihre Mägde dabei hatte. Sie war ja auch nicht aus einem armen Elternhaus. Und wir erfahren später auch noch, dass auch der Knecht noch nicht allein unterwegs war. Davon wird gar nichts gesagt. Also das wird ausgeblendet, es geht immer nur um den Knecht. Aber später erfahren wir im Kontext, der hatte noch welche dabei, der hatte noch Diener mit sich, der war nicht ganz allein unterwegs. Und deswegen könnte ich mir das auch bei Rebekka vorstellen. Aber das steht nicht da, also lassen wir das so stehen. Jedenfalls war sie nicht nur freundlich und hilfsbereit, sondern auch hilfsbereit und zusätzlich auch noch schön und noch eine Jungfrau. Also alles top und auch noch aus der Verwandtschaft. Der Mann aber, jetzt kommt Vers 21 und den finde ich sehr, sehr wichtig. Der Mann aber brach in Jubel aus und sagte, Gott, du hast mich erhört. Nein, steht da nicht, sondern der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. Also er handelt nicht vorschnell. Er besieht sich erstmal die Sache. Er war sicherlich im Innersten zutiefst bewegt, dass genau das eingetreten ist. Aber er ist bedächtig. Er bricht nicht sofort in Jubel aus, sondern er ist bedächtig und beobachtet. Und guckt, ich will es genau wissen. Er schweigt still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. Wir sind oft versucht, schnell zu sagen, ja, das ist der Wille Gottes, wenn wir sowas erleben. Vielleicht ist es wirklich, hier war es ja auch wirklich. Aber ich glaube, wir sollten da lernen und erstmal bedächtig sein und abwarten. Beten, Herr, ich bin zutiefst überrascht, das ist ja genau das, worum ich gebeten habe. Nun führe mich weiter. Der Jubel kommt noch, also der fällt schon noch, der betet schon noch, der Knecht, werden wir dann sehen. Diese Geschichte soll uns also ein Vorbild sein, bedächtig zu handeln, nicht zu früh meinen, eine göttliche Führung zu erkennen, erst genau beobachten, schweigen, bis wir erkennen, ob Gott Gnade zu unserem Weg gibt oder nicht. Vers 22, als nun die Kamele alle getrunken hatten, nahm er einen goldenen Ring, einen halben Schekel schwer und 2 goldene Armreifen für ihre Hände, 10 Schekel schwer. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer ein Schekel ist. Weiß das jemand hier? Ich nehme an, die hat er ganz schön auch zu tragen gehabt. Und sprach, wessen Tochter bist du? Das sage mir noch. Das hat er noch ausgestanden. Wo gehört sie hin? In welches Haus? Abraham hatte einen klaren Befehl, dass es aus seinem Hause sein soll. Eine gläubige Frau. Das sage mir noch. Doch haben wir auch Raum in deines Vaters Hause, um zu herbergen? Ja, man fragt sich, ob die Rebekka schon vielleicht bei den ersten Worten des Knechts ahnte, dass da ein besonderer Auftrag dahinter steckte. Aber spätestens jetzt hat sie es bemerkt, ne, mit den Geschenken dann. Da ist irgendwie mehr los. Ne? Das ist nicht einfach so einer, der halt gerade mal hier ist. Und sie zeigt dann auch besondere Gastfreundschaft. Und sie sprach zu ihm, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hatte. Mindestens diesen Namen Nahor hat er auf jeden Fall zuordnen können, der Knecht. und sagte weiter zu ihm, es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Raum genug, um zu herbergen. Also zuerst sagt sie, für die Kamele ist alles da und dann sagt sie, für dich auch. Ja. Da neigte sich der Mann und betete den Herrn an. Jetzt ist ihm alles klar und jetzt kommt der große Dank. Und er sprach, gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Barmherzigkeit und seine Treue von meinem Herrn nicht hat weichen lassen, denn der Herr hat mich geradewegs geführt zum Hause des Bruders meines Herrn. Jetzt ist wirklich alles erfüllt. Vorher hat er einfach geguckt. Still geblieben. Ja, und das ist fast schon eine Gänsehautstelle, wenn ich das so lese. Er sieht jetzt erst seine klare Führung bestätigt und er geht jetzt nicht einfach mit, sondern er neigt sich und betet Gott an. Und sicherlich in aller Öffentlichkeit, das müssen die ja alle mitgekriegt haben. Er geniert sich also nicht, die Beziehung zu diesem unsichtbaren Gott öffentlich zu machen. Und er verrät dann auch gleich damit, ja, dass er da geschickt worden ist. Ja, und jetzt werden sie angemeldet von Rebekka, sie eilt also voraus in ihr Haus zurück. Das Mädchen, also Vers 28 war nicht ihr Alter, das weiß ich nicht. Und das Mädchen lief und sagte, dies alles zu ihrer Mutter Hause. Und Rebekka hatte einen Bruder, der hieß Laban. Und Laban lief zu dem Mann draußen bei dem Brunnen. Er ist jetzt also zurückgekommen zu dem Mann und lädt ihn ein. Denn als er den Ring und den Armreifen an den Händen seiner Schwester gesehen hatte und die Worte Rebekkas, seiner Schwester, gehört hatte, so hat der Mann mir gesagt, da kam er zu dem Mann und siehe, er stand bei den Kamelen am Brunnen. Und er sprach, komm herein, du Gesegneter des Herrn. Warum stehst du draußen? Ich habe das Haus bereitet und für die Kamele auch Raum gemacht. Ein bisschen später kommt der Laban ja noch einmal ins Gespräch in diesem ersten Buch Mose, Genesis. Da kommt er nicht mehr so positiv weg. Da ist dann der Sohn, der von Isaak und Rebekka gezeugt wurde, der Jakob, bei ihm und dient ihm. Ja, das ist, wir sehen aber, also da ist ein bisschen seltsam, was da so alles erzählt wird. Aber hier in diesem Abschnitt sehen wir einen gläubigen Mann. Er spricht vom Herrn. Und der auch den Knecht als Boten Gottes anerkennt und ihm Gastfreundschaft entgegenbringt. Vers 32, da kam der Mann ins Haus und man zäumte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter, dazu auch Wasser, zu waschen seine Füße und die Füße der Männer, die mit ihm waren. Hier sehen wir es im Nebensatz, dass der Knecht noch Diener hatte. Ja, das war das. Also er war nicht allein dort. Ne? So denke ich, dass auch die Rebekka eventuell Diener dabei hatte. Vers 33, und man setzte ihm Essen vor. Und er sprach aber, der war ganz bestimmt mega hungrig, er sprach aber, ich will nicht essen, bis ich zuvor meine Sache vorgebracht habe. Das war ihm wichtig, erst seinen Dienst ausführen. Laban antwortete, sage an. Er sprach, ich bin Abrahams Knecht und der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet, dass er groß geworden ist und hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, in ihrem Alter meinem Herrn einen Sohn geboren, dem er alles gegeben hat, was er hat. Und mein Herr hat einen Eid von mir genommen und gesagt, du sollst meinem Sohn keine Frau nehmen von den Töchtern der Kanaaniter, in deren Land ich wohne, sondern zieh hin zu meines Vaters Hause und zu meinem Geschlecht, dort nimm meinem Sohn eine Frau. Und so weiter. Ich lese das jetzt nicht alles vor, ich lasse jetzt zehn Verse aus, weil nun wird im Prinzip haarklein alles erzählt, was sich bereits zugetragen hat, was ich schon gelesen habe. Es wird so gewissermaßen nochmal nacherzählt. Was uns auch wiederum die Bedeutung dieser Geschichte zeigt, wenn die so genau erzählt wird. Es kommt an ein paar Stellen in der Bibel vor, dass so Geschichten nochmal nacherzählt werden. Und dann eben auch wirklich, da heißt es dann nicht, ja, und dann geschah alles, was vorher schon beschrieben ist, sondern es wird alles nochmal aufgelistet. Das ist sicherlich nicht einfach so eine literarische Besonderheit, sondern mit Absicht, die Bedeutung dieser Stellen eben auch hier unterstreichen soll. Und er sagt auch, dass die Frau, die er suchen soll, freiwillig entscheiden darf, ob sie mitkommen will oder nicht. Das wird hier auch klar gesagt. Ja, jetzt kommen diese 10 Verse Überspringung. Dann geht es weiter im Vers 49. Oh, ihr seid gut drauf. Seid ihr nun die, die an meinem Herrn Freundschaft und Treue beweisen wollen, so sagt mir es. Wenn nicht, so sagt mir es auch, dass ich mich wende zur Rechten oder zur Linken. Wieder Hinweis auf Freiwilligkeit. Auch für die Angehörigen von Rebekka. Da antworteten Laban und Betuel und sprachen, das kommt vom Herrn. Darum können wir nichts dazu sagen, weder Böses noch Gutes. Da ist Rebekka vor dir, nimm sie und zieh hin, dass sie die Frau sei des Sohnes deines Herrn, wie der Herr geredet hat. Also auch da muss ich überlegen, ne? Da war den ganzen Tag über alles so wie immer, ne? So schön seinen Tagesablauf gegangen. Jetzt plötzlich kommt da einer und man erkennt ihn, dass er da in Gottes Auftrag letztlich handelt, von der Verwandtschaft herkommt. Und er bringt seine Geschichte vor und dann diese Reaktion. Das finde ich also schon stark, dass sie das völlig anerkennen. Sie merken, das kommt vom Herrn. Und sie wissen, jetzt ist plötzlich die Rebekka möglicherweise weg. Sie müssen die hergeben. Klar, es ist eine schöne Frau. Das war eh klar, dass sie irgendwann mal heiraten wird, denke ich mal. Aber so plötzlich und dann diese Reaktion. Das ist schon erstaunlich. Sie erkennen also die Vater und Bruder Rebekkas, erkennen die Fügung Gottes und willigen ein. Als Abrahams Knecht diese Worte hörte, Vers 52, neigte er sich vor dem Herrn bis zur Erde. Wieder Anbetung Gottes in aller Öffentlichkeit. Danach, also im Hause in diesem Fall, danach zog er hervor silberne und goldene Kleinode und Kleider und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und der Mutter gab er kostbare Geschenke. Man könnte sagen, der Brautpreis wird jetzt bezahlt. Vers 54, dann aß und trank er samt den Männern. Endlich hat er was essen können, ja. Und die Männer mussten anscheinend auch warten, bis er seine Sache vorgebracht hat, die mit ihm waren, ne? Diese Knechte des Knechten, des Knecht. Also sie aßen und tranken samt den Männern, die mit ihm waren, und sie blieben über Nacht all da. Am Morgen aber standen sie auf und er sprach, lasst mich ziehen zu meinem Herrn. Er will keine Zeit verlieren. Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen, ja, jetzt wird sie denn doch wehmütig, ne? Ach, ich muss noch ein bisschen, lasst doch das Mädchen noch einige Zeit bei uns bleiben, vielleicht 10 Tage, danach mag sie ziehen. Nun kommt die Mutter ins Spiel. Sie will ihre Tochter noch ein bisschen bei sich haben, kann man verstehen, völlig klar. Das ist völlig hart für die Mutter, wenn dann plötzlich die Tochter weg ist. Ja, wir wissen es, Vater und Mutter verlassen, ne? Das ist in den Ehen eigentlich wichtig. Den Eltern fällt das oft schwerer als den Kindern. Da sprach er zu ihnen, Vers 56, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Da sprachen sie, wir wollen das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Also jetzt darf sie selbst auch noch ihre Meinung sagen. Das wird doch nicht nur fremdbestimmt. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Der da. Sie antwortete, ja, ich will es. Also sie hat auch diese Führung Gottes erkannt und vertraut diesem Mann offensichtlich sehr. Da ließen sie Rebekka, ihre Schwester, ziehen mit ihrer Amme samt Abrahams Knecht und seinen Leuten. Also sie hatte auch noch jemand dabei. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du, unsere Schwester, wachse zu viel tausendmal tausend und dein Geschlecht besitze die Tore seiner Feinde. Sie kriegt noch einen wunderschönen Segen mit auf den Weg. Ja, wir sehen hier auch noch klar die Freiwilligkeit der Entscheidung der Rebekka. Wir können uns gut vorstellen, dass vielleicht nachts noch manche Gespräche gewesen sind, die Mutter noch mal auf ihre Tochter eingeredet hat. Aber sie sagt, ja, ich will gehen. Und sie hat ihren zukünftigen Mann noch nicht mal gekannt. Sie hat nur von der Erzählung des Knecht her ihn gekannt. Sie hat ihn noch nie gesehen, noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Das ist mir auch wieder für die Geschichte, die hinter der Geschichte steht, sehr wichtig zu bemerken. Sie vertraut voll auf Gottes Führung durch den Knecht, bis sie dann den Bräutigam persönlich kennenlernen wird. Rebekka bekommt noch den Segen ihrer Verwandtschaft zugesprochen. Und dann geht es weiter in Vers 61. So machte sich Rebekka auf mit ihren Mägden, also nicht nur die Amme, sondern auch noch Mägde. Wir sehen, das wird immer so mehr im Nebensatz gesagt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da bei der Begebenheit am Brunnen die Rebekka nicht allein war, sondern dass da auch noch einige Mägde dabei waren. Und sie setzten sich auf die Kamele, also sozusagen als Tankstellenwärter oder so, ne, die dann damit aufgetankt haben, und zogen dem Manne nach. Und der Knecht nahm Rebekka und zog von dannen. Und jetzt erst kommt dann der Bräutigam ins Spiel. Wir sind jetzt in Vers 62, ihr habt es fast überstanden. Isaak, ja das ist er, ne, zu dem sie will. Sie waren jetzt also 2 Wochen wenigstens unterwegs. Isaak aber war gezogen zum Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, und wohnte im Südlande. So eine kleine Beobachtung am Rande. Isaak wird oft in Zusammenhang mit Brunnen erwähnt in der Bibel. Bei Abraham ist eher Zelt und Altar, was da immer wieder erwähnt wird. Und bei Jakob Denkmäler, der baut immer Denkmäler. Also das sind so Dinge, wo man auch manches daraus sehen kann, was ich jetzt auch so stehen lassen möchte. Vers 63, er war also bei sich im Brunnen und er war hinausgegangen auf das Feld gegen Abend und hob seine Augen auf und sah, dass Kamele daherkamen. Und Rebekka hob ihre Augen auf und sah Isaak. Da stieg sie eilends vom Kamel. Sie kennt ihn jetzt noch nicht, sie sieht nur einen Mann. Und sprach zu dem Knecht, wer ist der Mann, der uns entgegenkommt auf dem Feld? Der Knecht sprach, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Interessant, jetzt sagt der Knecht, das ist mein Herr. Vorher war immer der Abraham sein Herr. Jetzt ist der Sohn sein Herr, das ist mein Herr. Und sie nahm den Schleier und verhüllte sich. Auch das ist sehr eindrücklich. Die erste Begegnung und sie nimmt den Schleier und verhüllt sich. Wenn wir heute so manche sogenannten Liebesfilme angucken, da besteht genau das Gegenteil. Da lernen sich zwei kennen und sie ziehen sich aus, anstatt dass sie sich verhüllen. Also diese Scham, diese Zurückhaltung ist in unserer heutigen Kultur leider gewichen. Hier sehen wir, dass es auch anders geht. Ja, jetzt sind sie also da bei dem Herrn des Knechten, wird immer noch kein Name genannt, und der Knecht erzählte Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Und jetzt kommt dieser Abschluss hier, Vers 67. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Also wurde Isaak getröstet über seine Mutter. Es sieht so aus, als ob er noch die ganzen Jahre sehr viel Leid hatte, weil seine Mutter verstorben war. Isaak gewann Rebekka lieb, steht da. Das klingt also mehr nach einem Prozess als nach Liebe auf den ersten Blick. Wie dem auch sei, auf jeden Fall sieht es so aus, als ob es eine dauerhafte Liebe war, nicht ein Strohfeuer, das mehr und mehr erlischt. Ja, ich möchte eine Zusammenfassung geben von dem, was wir jetzt so gesehen und gesagt haben. Diese Geschichte hat für uns einige Hinweise für unser Glaubensleben, besonders auf die Führung Gottes. Drei Punkte. Erster Punkt, wir sollen die Führung Gottes erbitten. Wir sollen die Führung Gottes erbitten. Das ist sicherlich ein Grundsatz für unser ganzes Leben. Zweitens, wir sollten nicht vorschnell bestimmte Begebenheiten deuten, die vielleicht eintreffen, die mit unserer Bitte tatsächlich in Zusammenhang stehen, sondern sollten stille sein und genau beobachten, ob der Herr Gnade gegeben hat zu unserem Tun. Und drittens, wir sollten den Herrn anbeten und ihm danken für seine Führung. Und das kann auch durchaus als Zeugnis für unsere Umgebung geschehen. Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Ich glaube, es kommt heute nicht gut an, wenn wir plötzlich eine Führung Gottes wirklich klar bemerken, stille gewesen sind und jetzt wirklich Klarheit haben und dann mitten auf der Straße uns neigen und Gott anbeten. Da werden uns die Leute nur für verrückt erklären. Aber wenn wir Gelegenheit haben, mit Menschen zu sprechen und man merkt eine Offenheit, dann ist es sicherlich sehr gut, wenn wir Jesus bezeugen und seine Führung bezeugen. Ja, wie gesagt, ich denke, dass in dieser Geschichte noch viel mehr steckt als das, was ich jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen genau wörtlich herausgearbeitet habe. Die Botschaft, die hinter der Geschichte steckt und die sie mir eigentlich zu einer meiner Lieblingsgeschichten macht, wenn ihr es möchtet, würde ich die später nochmal hier entfalten. Und ja, das war's für heute von meiner Seite aus. Wir beten noch zum Abschluss. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Geschichte, die so wunderschön sich lesen lässt, wo wir deine Führung sehen, wo wir sehen, wie ein Knecht deine Führung erbittet, genau prüft, ob wirklich deine Führung eintrifft und dich preist dafür und einfach treu seinen Dienst tut. Aus Liebe zu dir und zu seinem Herrn, Herr. Da wollen wir davon lernen für unser Leben, dass wir auch treu unseren Dienst tun und dich auch verherrlichen. Wo wir Gelegenheit sehen, Herr, dass wir es tun, Herr. Nicht einfach in einer plumpen Weise, dass Menschen denken, oh nee, so eine Spinnerei, da will ich nichts mit zu tun haben. Sondern wirklich, ja, wie du sagst, Herr Jesus, klug wie die Schlangen, aber auch ohne falsch wie die Tauben. Herr, dass wir so leben und so Zeugnis geben. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen.